So. Ah, jetzt mache ich das mit dem Handy auch noch. Also heute ist der 19.12. Und wir sind im Kreiskirchhof für das Interview mit Frau Dr. Brandstaller. Jetzt nehme ich das dann auch noch auf, damit wir beide Geräte haben. Ja, also das Projekt heißt, es geht um den Schwangerschaftsabbruch, als der noch verboten war, also Schwangerschaftsabbruch vor 1975. Ja. Der jährt sich ja 2025 und da sollen solche Jubiläen sein natürlich immer Anlass, um eine kleine Website oder Ausstellung, wissen wir noch nicht genau. Jedenfalls haben wir uns gedacht, wir suchen noch Frauen, die da bereit sind, darüber zu sprechen, was gar nicht so einfach ist. Ja. Und da haben wir zuerst einmal eine Aussendung gemacht, da haben sich ein paar gemeldet. Aber jetzt suchen wir einfach weiterhin Zeitzeuginnen, die uns erzählen können, was es bedeutet, wenn der Schwangerschaftsabbruch verboten ist, was es für Auswirkungen hat und die überhaupt so ein bisschen auch ein Zeitgeist, genau. Und ich würde sagen, ich lasse sie einfach reden und stell dann noch Fragen anhand des Leitfadens, aber oder wie ist es Ihnen lieber?
Wie ist es Ihnen?
Ich schaue immer, dass ich eher wenig unterbrich, weil es dann mit dem Schneiden blöd ist, weil wir, bei den ersten Interviews habe ich zu viel reingequatscht.
Naja, ich kann also nur sagen, die Situation bis um 70 war ziemlich katastrophal. Es gab ja immer noch das offizielle Verbot, das aus dem Jahr 1803/1804 gestammt hat, und es gab immer noch eine große Zahl Frauen, die bei einem solchen illegalen Abbruch verletzt worden sind und gestorben sind, und es gab zahlreiche Ärzte, die wegen einer Abtreibung verurteilt worden sind. Also zum Beispiel in meiner Klasse, eine Mitschülerin hat einen Vater, der abgetrieben hat, und der kam ins Gefängnis. Also das waren schon noch sehr dramatische Zustände. Also ich selber habe keine Erfahrung damit, ich habe nie abgetrieben und ich war eigentlich auch nicht für die Fristenlösung, sondern für die Indikationenlösung. Aber wie wir aus der Geschichte wissen, hat es auch gegen die Indikationenlösung immer wieder heftigsten Widerstand, vor allem von der Kirche, also da gibt es die berühmten Schreiben der Bischofskonferenz, und dann natürlich auch von der Kirche bestimmten und angetriebenen ÖVP. Also so, dass es eigentlich nie zu einer Indikationenlösung kam, obwohl Broder schon in der ersten Koalition, wo er Justizminister war, versucht hat, eine Indikationenlösung durchzubringen. Also es gab den Entwurf schon und wie gesagt, immer wieder Widerstand der Kirche und Widerstand der ÖVP. Diese Indikationenlösung lag auch noch auf dem Tisch, als Kreisky an die Macht kam, 1970. Die FPÖ war für diese Lösung. Und dann kam es im Frühling, April 1972 zu einem Parteitag, der ursprünglich als Ideologieparteitag ausgerufen war. Und ich war damals das erste Mal im ORF und bin mit dem Kollegen Leopold Seder nach Villach gefahren. Und wir waren vorbereitet auf sämtliche ideologische Grundsatzfragen aus dem Parteiprogramm und noch und Interviewfragen für Robert Gmoser und Co. Und dann kamen wir hin und es gab nur mehr zwei Themen. Das Thema ORF-Reform und das Thema Fristenlösung. Und es hat sich so vollzogen. Es hat sich ja in der Zwischenzeit im Zeitgeist, in der Gesellschaft, ein Umbruch vollzogen gehabt. Und also in Richtung Fristenlösung gab es das bekannte Bekenntnis im Nouvel Observateur von 43 prominenten Frauen, die alle, also das ging von Romy Schneider bis Catherine Deneuve und natürlich Simone de Beauvoir, die alle gestanden haben, ich habe abgetrieben. Die Alice Schwarzer hat das Ganze dann nachgezogen im Stern für Deutschland. Interessanterweise gab es sowas nicht in Österreich. Könnte ich Hintergründe erzählen, als ein anderes Kapitel. Aber es gab zwar nicht dieses Bekenntnis prominenter Frauen, aber doch eine Sammlung junger Frauen, die sich sofort mit diesem Thema identifiziert haben und gesagt haben, also das ist eine vorbildliche Aktion und wir sind jetzt für die Fristenlösung. Und diese jungen Frauen, darunter war die Gerti Edlinger, wenn ich mich recht erinnere, auch die Eva Kreisky und die Irmtraut Gößler-Leira.
Jetzt Karlsson.
Ja, die sind in die Bundesfrauenkonferenz eingedrungen und haben dort sozusagen große Referate gehalten und die Frauen umgestimmt. Sehr zentral für das Umschwenken von der Indikation auf die Fristenlösung war die Dr. Anna Demuth. Die war ganz entschieden, also eine ganz starke Befürworterin und die hat de facto die Bundesfrauenkonferenz auf den Kurs Fristenlösung gebracht. Da muss ich auch gewisse Mythen widersprechen. Es war nicht die Johanna Donal. Das stimmt nicht. Die war auch nicht auf diesem Parteitag. Also es waren diese jungen Frauen, die mit Hilfe der Dr. Anna Demuth die gesamte Bundesfrauenkonferenz auf ihren Kurs gebracht haben. Und das Ganze, Ralf Broder hat das natürlich sofort aufgegriffen und hat auf dem Parteitag eine große Rede für die Fristenlösung gehalten. Und die wurde dann dort auch 1972 einmal beschlossen. Ja, was dann folgte, ist an sich ja zum großen Teil bekannt, nicht? Also Kreisky war natürlich dagegen. Und zwar aus dem einzigen Grund, weil er sein eben gerade mühsam aufgebautes Verhältnis mit der katholischen Kirche gefährdet sah. Ja? Da gab es ja vorher eine lange Vorreihe von Gesprächen, Kirche, Sozialdemokratie etc. etc. und Blecher unter dem Himmel und von Leichnam und alle diese Gesten der Aussöhnung mit der Kirche. Und Kreisky hat natürlich befürchtet, und durchaus zu Recht, dass das zu einem größeren Konflikt mit der Kirche führen wird. Zudem kam es auch, nicht? Es gab einen Brief des Kardinals an den Kreisky und einen Brief des Kreisky an den Kardinal. Und dann gab es das Volksbegehren, ne, mit den berühmten über 800.000 Stimmen, Aktion Leben. Und das schaut eine Zeit lang, also wie gesagt, gar nicht so gut aus. Aber wie gesagt, die SPÖ hatte den Zeitgeist auf ihrer Seite, was sie manchmal in ihren besseren Zeiten hat. Und so hat sich das durchgesetzt, wobei man kritisch anmerken muss, dass die SPÖ Dinge zugesichert hat, die nicht eingehalten wurden. Also zugesichert hat sie Statistiken über den Schwangerschaftsabbruch, zugesichert hat sie, dass der beratende und der durchführende Arzt nicht dasselbe sein dürfen und zugesichert hat sie 3 Tage Abstand. Ja? Also keiner der 3 Punkte ist eingehalten worden. Es war sicher ein Versäumnis, dass man nicht festgehalten hat, dass es in jedem Spital einen Arzt geben muss, der es mit seinem Gewissen vereinbaren kann, eine Fristenlösung vorzunehmen. Ja? Und das ist sicher ein Manko, weil das hat zu Dingen geführt wie diesen fürchterlichen Abtreibungskliniken, die ja wirklich eine negative Seite dieser ganzen Entwicklung sind, nicht? Es sollte nie ein Geschäft werden daraus, nicht? Das sollte eigentlich auf Krankenkasse in einem Spital durchgeführt werden. Ja, also ich glaube, jetzt müssen Sie mich was fragen.
Ja, also wenn ich da gleich einhake, das Problem bis heute ist ja, dass in den westlichen Bundesländern die Versorgung so schlecht ist. Und in Wien, soweit ich das jetzt beobachte, gibt es die zwei großen Kliniken, also am Fleischmarkt und am Gürtel, da, also diese privaten Institute, wo es, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel das jetzt kostet, aber und ihr Appell war jetzt sozusagen die Kostenfreiheit in einem öffentlichen Krankenhaus zu gewährleisten. Ja. Das war das Ziel.
Ja, das ist auch nach wie vor ein Ziel.
Das ist nach wie vor das Ziel.
Dann verhindert man eben solche Entwicklungen wie Abtreibungskliniken, ne? Die wirklich, das war nicht im Sinne der Erfinder, nicht? Also, weder die Frauen, die jungen Frauen mit der neuen Frauenbewegung, noch Bruder wollte so etwas. Nicht? Aber man hat übersehen, dass man eine Verpflichtung in den öffentlichen Krankenhäusern einführen muss.
Nicht? Es ist, ja, aber es darf ja kein Arzt gegen seinen Willen gezwungen werden.
Ja, da hätte man ihm sorgen müssen, dass es in jedem Spital einen Arzt gibt, der es mit seinem Gewissen vereinbaren kann. Ne? Also, und wie gesagt, wie Sie richtig sagen, fällt das natürlich immer noch in den westlichen Bundesländern. Es ist natürlich immer noch der weiterreichende Einfluss der katholischen Prägung dieser Länder, ne? Samt ÖVP, die sich natürlich auch gern auf das Thema draufsetzt. Ich glaube, sie würden sehr gern probieren, so nach dem Modell der USA. Aber sie sehen, dass das nicht mehr Mehrheiten bringt. Nicht? Also das Thema ist durch, auch bei konservativeren Frauen. Also es ist nicht so, dass das nur mehr die Linkeren sehen. Es ist im Grunde akzeptiert. Und im Grunde auch von den Männern, aber hauptsächlich natürlich von den Frauen. Das ist durchaus ein Erfolg, den da die Sozialdemokratie mit ihrer Prinzipientreue erreicht hat, nicht? Weil, wie Sie sicher wissen, waren ja schon die Abgeordneten Adelheid Popp und Gabriele Proft im Jahr 1920 mit einem Antrag da für die Fristenlösung. Nicht? Also, da hat sich's gelohnt, dass die Partei diesen alten Grundsätzen treu geblieben ist. Und wie gesagt, der Konflikt mit der Kirche, der zunächst natürlich hochgekocht ist, hat sich beruhigt. Unter anderem auch deswegen, weil die Kirche ihre moralischen Ansprüche verspielt hat. Diese ganzen Missbrauchsgeschichten nehmen der Kirche jedes Recht, sich in irgendwelchen moralischen Fragen, vor allem betreffend die Sexualmoral, zu äußern. Das ist vorbei.
Ja, trotzdem, was ich sagen, ist, das Thema ist durch. Es kocht dann ja doch immer wieder hoch, wenn man jetzt schaut nach Polen.
Ja, natürlich, also klar. Also die Beispiel der USA, Beispiel Polen, selbstverständlich. Aber das sind überall dort, wo halt ein betont rechter Kurs eingehalten wird. Das hängt schon immer mit der gesamtpolitischen Konstellation zusammen. Nicht? Je rechter eine Regierung ist, desto mehr wehrt sie sich gegen die Fristenlösung. Ja Gott, und Polen ist ja im Grunde ein katholisch-faschistisches Land geworden.
Ja, und das Problem ist natürlich auch, was man jetzt unter Abtreibungstourismus versteht, das gab es ja auch in den frühen 70er Jahren.
Ja,
also
jede reiche Frau konnte sich eine Abtreibung finanzieren. Ja? Und dann ist es in die Nachbarländer gefahren und ohne jede gesundheitliche Gefährdung hat man das passieren lassen. Ne? Also das gab schon immer den Abtreibungstourismus.
Genau, und das würde mich jetzt also historisch interessieren, weil wenn wir jetzt von Abtreibungstourismus sprechen, da reden wir jetzt da von den 70er Jahren oder von welcher Zeit reden wir da?
Vor den 70er Jahren.
In den 60er Jahren?
60er Jahren.
Also, wo können Sie aus der Erinnerung erzählen, was haben Frauen gemacht, wenn sie ungewollt schwanger waren?
Also ich kenne nicht diese, also in meiner Jugend kannte ich nicht diese reichen Frauen oder reichen Mädchen, die ins Ausland gefahren sind. Aber ich habe selber zum Beispiel einer ORF-Kollegin 5.000 Schilling geborgt, damit sie illegal wo abtreiben kann. also in Wien, ne, das gab es natürlich immer, ja, hat viel Geld gekostet, auch, also weniger für die, als für die ganz Reichen, die ins Ausland gefahren sind, aber es hat auch in Wien relativ viel Geld gekostet. Also wie gesagt, ich selber bin keine Betroffene, aber ich habe einer Kollegin Geld geborgt, damit sie es das vornehmen kann. Ne? Ich habe sie natürlich nicht gefragt, wo und zu welchem Ort es geht. Ich meine, dazu war ich zu diskret.
Na, Zagreb wird oft erzählt, London auch, wenn es die haben, die sind noch, die Abbrüche noch, wenn man über die 12. Woche war, noch auf sichere Art und Weise durchgeführt. Aber was war in den 50, oder was sind so die Erinnerungen an Schicksale oder?
Naja, wie gesagt, also ich kann nur erzählen, was ich sozusagen selber in meinem eigenen Umfeld erlebt habe. Und das war eben eine Mitschülerin, eine sehr begabte und nette Mitschülerin, deren Vater Arzt war. Und die hat auf einmal erzählt, ihr Vater muss ins Gefängnis. Ihr Vater hat illegal Abtreibungen vorgenommen. Und das sind meine persönlichen Erinnerungen. Sonst habe ich, also ich war ja in einer unheimlich bürgerlichen Mittelschule, also Billrothstraße.
Das ist kurz. In der Billrothstraße, unteres oder oberes Billroth, muss ich fragen.
Also
Da gibt es doch zwei.
Das war, wo ich hinging, hieß Bundesrealgymnasium für Mädchen und Frauenoberschule.
Das war 26 bis 30 die Nummer. Und dann oben beim Krankenhaus gibt es noch die Sameschule, die, ja, also die Schule im Grünen. Ja, also es war das Mädchengymnasium.
Das Mädchen. Ne? Und das war also wahnsinnig ein bürgerliches Gymnasium, nicht, wo ich zunächst sozusagen Outsiderin war, weil mein Vater kein Akademiker war, nicht? Ach, dein Vater ist kein Akademiker. Das hat ja sowohl meinen Ehrgeiz als auch mein Gefühl für soziale Gerechtigkeit sehr angestachelt. Ich habe gesagt, denen zeige ich es. Und daher ist es nicht sehr oft so, wie gesagt, der eine Fall ist mir in Erinnerung, sonst habe ich davon eigentlich in der Schulzeit nichts mitbekommen. Ja, und während des Studiums begann schon ein bisschen Lockerung, nicht? Also im Grunde ist ja die ganze Frauenbewegung die beste Frucht, die 68er-Bewegung hinterlassen hat, nicht? Das ist das, was geblieben ist. Und das war dann wirklich eine ganz starke Geschichte. Also das stimmt nicht, wenn da immer geschrieben wird, war nur ein Lüfterl und so. Es hat sich der Geist von 68 durchaus in Österreich breit verbreitet. Und zwar war das Interessante daran in Österreich, dass es auch katholische Kreise erfasst hat. Ja, also etliche CVer und Leute aus der katholischen Hochschuljugend waren auf einmal vom Geist 68 erfasst. Und das hat es dann durchaus auch erleichtert, der SPÖ den Konflikt mit der Kirche auszuhalten, weil es da bereits auch in der Kirche Spaltungen gab. Nicht? Auch in der Kirche gab es eine Welle 68 und die offizielle Hierarchie. Und daher hat dieser große Widerstand eben nicht sehr lange angedauert von Seiten Kardinal König und Konsorten.
Den Brief haben wir da im Archiv.
Habt ihr, ja? Ja. Ich weiß nicht, haben Sie diese Broschüre? Weil da ist das sowohl der ganze Briefwechsel drinnen.
Die habe ich noch nie gesehen in der Form. Darf ich mir die dann durchkopieren?
Ja, ich lese Ihnen dann nur was vor, was besonders witzig ist, nämlich in Bezug auf Kirche und Widerstand. Da gab es einen Bischof Rusch.
Der war in Tirol, in Innsbruck.
Ja, genau. Und hat sich dann fürchterlich geäußert. Also die sehr schöne Rede von Broder auf dem Parteitag ist auch da drinnen.
Ja, mir hat die Irmtraut Karlsson so ein hektrographiertes Blatt gebracht, aber das habe ich noch nie gesehen. Ist das, ist das von der Löbelstraße herausgegeben worden oder von wem ist das?
Das hat der Blecher herausgegeben. Das war eine Blecheraktion. Also da ist der Brief Kardinal, das Schreiben von Kreisky an den Kardinal.
Ja. Ja,
wo habe ich jetzt den Rusch?
Der war Bischof in Innsbruck, wenn ich das
richtig erinnere. Ja, das ist es. Bischof Rusch hat laut Presse vom 24. April 1972 behauptet, die Parteitagsbeschlüsse von Villach könnten der Rebarbarisierung nur dienlich sein. Österreich drohe die Gefahr, dass es vom Osten überflutet und geknechtet werde. Denn die Völker des Ostens haben mehr Kinder als wir. Also das ist schon eine starke Nummer. Ja? Können Sie sich gern kopieren, da lassen wir ein bisschen lieber nicht.
Nein, Originale niemals aus der Hand geben, sage ich immer. Sehr schön. Ja, also, Karl Blecher, genau.
Das hat der Blecher zusammenstehen lassen, glaube ich, so in Eigenregie. Es ist leider keine Jahreszahl dabei, das hasse ich besonders immer bei Publikationen.
Aber es ist hier im Haus gedruckt worden.
Mhm.
Also muss es vor 85 zumindest sein.
Ja, auf jeden Fall. Nein, es war mitten in der Debatte. Es war ein Beitrag zur Debatte. Es muss 73, 74 gewesen sein. Nicht? Aber es war vorher, glaube ich, der Jänner 75 oder Juli 75 oder wann das war, kommt noch drinnen vor. Also es war so eine abschließende Zusammenfassung der Debatte pro und contra.
Super. Darf ich das kurz meinem Kollegen geben, dass er es eins kennt?
Bitte.
Dann machen wir es. Ich bin gleich wieder da.
Ja.
Also das, weil Sie gesagt haben, auch die katholische Kirche, da gab es schon Erosionsbewegungen. Ich stelle es mir ja recht schlimm vor, auch für die Männer, wenn geheiratet werden musste aufgrund einer Schwangerschaft. Mhm. Und das dürfte aus den Erzählungen zumindest ein sehr häufiges
Motiv gewesen sein. Das ist sehr oft passiert. Das ist sehr, sehr oft passiert. Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich kann da nicht mit eigenen Erfahrungen aufwarten, weil ich war ja zwar auch mit einem katholischen Studenten liiert, und zwar quasi verlobt und so, aber wie der Holders formuliert hat, es kam nie zum Äußersten. Die Formel finde ich ja sehr gut. Und ich habe ja dann den verlassen, weil ich diese ganze verkrampften Einstellungen, die es da auch zur Sexualität gab, nicht ausgehalten habe. Aber das ist sehr oft passiert, dass man musste heiraten. Nicht? Also kam sehr oft vor. Nein, was auch noch vielleicht wichtig ist, es gab damals natürlich schon so ab 70 so erste Journalistinnen, die da durchaus auch Kolumnen hatten und eigentlich das Anliegen unterstützt haben. Ne? Das war die Hammerl im Kurier und dann gab es die Maga Svoboda, die kam ein bisschen später erst in der Krone. Und da fällt mir noch ein.
Ich glaube, die Elisabeth Bierer hat auch einmal einen Prisma-Beitrag, glaube ich, gemacht.
Nein, Prisma war ich, sie hat kein Prisma.
Nee.
Sie hat einmal gemacht, Aktion, Leben, Aktion, Lüge, so irgendwas. Mhm, ja.
Also das habe ich mal in einer Dokumentation gesehen, wo es um das Thema ging.
Ja.
Auch diese Angst, überhaupt schwanger zu sein.
Natürlich, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei Prisma war oder ob das eine eigene Doku war, aber ich habe natürlich das Thema auch aufgegriffen, aber das war ja schon später. Ne? Also ich habe Prisma ab 76 gemacht und habe dann schon auch dramatische Fälle geschildert, in Tirol eine, da hat eine Frau schon quasi drei Kinder gehabt und wollte das vierte halt nicht mehr aus sozialen Gründen. Und es wurde ein großer Skandal, nicht? Und ich hätte ja damals gar nicht drehen dürfen. Man musste sich immer beim Landesstudium melden, wenn man außerhalb von Wien gedreht hat. Und ich habe mich eh brav gemeldet.
Aber was war der Skandal?
Also der Skandal, dass darüber berichtet wird. Das war der Skandal. Ja? Da gab es in Tirol irgendeinen besonders unangenehmen Menschen namens Prior. Mhm. Und der hat mich immer bezeichnet als Hexe, die da auf einmal nach Tirol kommt und Aufruhr stiftet, weil ich habe natürlich die Frau in Schutz genommen und die durfte bei mir natürlich auch Stellung nehmen und so. Und da hat sich also der Herr Prior ganz ungeheuer aufgeregt. Nicht? Also, na, das war alles noch auch der Beitrag von der Spira hat Aufregung gestiftet. Die hat sich damals hauptsächlich mit dem Volksbegehren beschäftigt, also diese Aktion Lebensgeschichte, wo es ja wirklich 800.000 war, ja keine geringe Zahl von Unterschriften, die die gesammelt haben. Es hat sich aber dann wirklich sehr schnell gelöst, diese Spannungen. Das ist also, wie gesagt, mein größter Triumph war ja, wie die Kronenzeitung auch eine Frauenkolumne gemacht hat. Und das war die Marga Svoboda, die ja sehr vernünftige Ansichten und sehr gut war. Und. Aber da hat die nicht während der Stahl bei jedem Prisma auf mich hingehaut hat, hat die Kronenzeitung eingesehen, hoppla, jetzt müssen wir irgendwie die Kurven kratzen.
Mhm. Also auch hat beide leben lassen, beide Kolumnisten sozusagen.
Ja, ja, Stahl und Svoboda, okay. Ja. Aber der Dichand war natürlich schlau genug zu sehen, hoppla. Ne?
Ist eigentlich eine gute Strategie, man gibt beiden Platz.
Ja, 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 durchaus. Na, die Hetze gegen mich hat sich ja aufgehört, wie ich geheiratet habe. Mhm. Woran durchaus auch der Stavel schuld war, weil ich habe mit dem Keller schon jahrelang monogamst zusammengelebt. Und der Stavel hat immer geschrieben, also ich bin das Politbandschau vom Keller und so. Und dann haben wir also geheiratet und dann haben sie haben immer am Sonntag die Kolumne gegen mich geschrieben und am Sonntag nach der Hochzeit haben sie geschrieben, die Hochzeit des Jahrtausends. Ja. Und nicht, dass sie glauben, Caroline von Monaco oder so, sondern stellen sie sich die Brandstaller im weißen Kleidchen vor. Und, also richtig blöd, ja. Und das war so überzogen, wir haben Leute auf der Straße angesprochen und gesagt, kränken Sie noch nicht, gell? Das ist ja nur ein Blödsinnband, der gegen Ihre Heirat und so. Kränken Sie noch nicht, gell? Ich bin wirklich angesprochen worden. Und irgendwie hat der Dichand da kapiert, das war überzogen. Mhm. Und da hat dann die Polemik gegen mich aufgehört und die Svoboda kam. Weil geheiratet habe ich 78 und ich glaube, die Svoboda gab es ab 79 oder 8, weiß ich jetzt nicht so genau. Das war sehr lustig, ja. Also, selbst der Dichand und selbst der schlimmste Boulevard haben damals eingesehen, also das Anliegen ist durch in der Gesellschaft. Und daher kann man nicht hetzen gegen eine, die das im ORF vertritt. Ne? Ja, aber mein Dichand war ja nicht blöd, ne?
Naja, und ich denke mir, es muss ja auch im Interesse der Männer gelegen sein, ja, dass die Fristenlösung oder also zumindest einmal eine Liberalisierung schon auch für die Männer gewisse Verpflichtungen wieder wegnimmt.
Oder also, ja, ja, ja. Nein, da muss man natürlich bitte ehrlicherweise auch dazu sagen, dass es ab wann die Pille gab. Mhm. 64, glaube ich.
67. Also ich höre immer, es war unterschiedlich. In Wien ist sie relativ leicht verschrieben worden, in Tirol zeitlang nur verheiratet, ja. Oder von Ärzten ja. Nur verheirateten ja. Frauen. Ja. Aber die Geschichte mit Tirol interessiert mich noch, mit der Sendung, mit der Bäuerin, die das vierte Kind nicht haben wollte. Was
war ich, müsste nachschauen, wann das genau war, und das könnten Sie sich im ORF dann bestellen. Ich habe leider nicht alle meine Sendungen zu Hause, aber man kann
aber das. Aber was war der große Skandal, dass die Frau gesagt hat, sie.
Na, dass eine brave Tirolerin sagt, dass er das vierte Kind will ich nicht mehr. Das war der Skandal, und sie hat ja, glaube ich, eben in Tirol auch keinen Arzt gefunden, der es macht und so. Also. So genau wie das
jetzt. Hat sie es dann gekriegt oder ist sie woanders hingefahren?
Meiner Erinnerung nach ist sie woanders hingefahren, aber das kann ich jetzt nicht beschwören.
Aber das ist für Tirol und Bäuerin. Darf ich noch, weil wir eben von Zeiten sprechen, wo die Aufklärung ja auch nicht so in war. Ja? Haben Sie da noch Erinnerungen über Sexualaufklärung bzw. über das Leben vom Zyklus zu Zyklus? Da gibt es ein schönes Zitat, Zyklus, neuer Zyklus, neue Hoffnung. Also dass die Frauen so unheimlich erleichtert waren und so von Blutung zu Blutung gehofft haben. Oder wie ist da Ihre Wahrnehmung gewesen?
Naja, diese ganz große Bedeutung der Menstruation sehe ich nicht. Wir haben das damals. Ja, ich habe immer unheimliche Schmerzen gehabt, aber das hat alles was mit Psychologie zu tun gehabt. Die Schmerzen waren weg, wie ich das erste Mal in Frankreich war und wie ein freier Mensch gelebt hat, mit einem eigenen Zimmer und eigener Zeiteinteilung, da waren meine Schmerzen weg. Also, aber Sie haben jetzt ein wichtiges Stichwort gesagt, was durchaus bis heute eine große Rolle spielt. Das ist die mangelnde Sexualaufklärung. Ja? Also, na, wir sind natürlich alle nicht aufgeklärt worden. Ja? Also, ich weiß nicht, ich habe mir das aus irgendwelchen Birkeln zusammengesucht. Meine Mutter hat mich nicht aufgeklärt, weil sie selber auch nicht aufgeklärt war. Und das ist, glaube ich, allen so gegangen. Also, die wenigsten sind damals von zu Hause aus aufgeklärt worden. Man hat sich so seine Sachen zusammengesucht und so. Darum hat ja damals dann, wie hat der geheißen, Kolle?
Oswald Kolle.
Der hat einen großen Erfolg gehabt, nicht? Mit seiner Pseudo-Aufklärung. Aber was nach wie vor überhaupt nicht wirklich funktioniert, und das muss ich auch sagen, ich finde es unheimlich schlecht, dass die SPÖ sich da nicht wirklich einmischt. Also, ich habe schon damals im Prisma Beiträge gemacht über mangelnde Sexualaufklärung in der Schule und habe so witzige Beispiele gebraucht. Nicht? Man redet da nur über die Bienen und das Bestäuben und so, ja, aber von wirklicher Sexualaufklärung keine Rede. Und dass es jetzt noch immer nicht ein offizielles Fach gibt, Sexualaufklärung, ja, oder meinetwegen Genderaufklärung, wie immer, ja, Geschlechtsaufklärung, finde ich eine wahnsinnig schlimme Geschichte, weil es bietet ja offene Tür für alle möglichen Vereine. Ich habe mit Erstaunen gelesen, da alle möglichen Vereine machen in den Schulen ihre Kurse. Das ist ja verrückt, bitte.
Und es sollte fächerübergreifend sein, so wie ich das verstanden
ja,
habe. Seit 1970 steht es
ja,
im Gesetz.
Sollte, ja, aber offenkundig, also meine Tochter hat das auch nur ganz, ganz schwach am Rande des Biologieunterrichts. Ich meine, vielleicht ein bisschen moderner als die Bienchen, ja, aber eine ordentliche Sexualaufklärung war das auch nicht. Und da gehört natürlich dazu auch Geschichte, Frauenbewegung, wann hat das angefangen, wie haben sich die Frauen in der Gesellschaft positioniert, wo waren die Rückschläge, was hat der Faschismus bedeutet und so. Ich meine, das gehört ja dazu, bitte. Ja? Und das findet de facto nicht statt.